Die Botschaft Zachäus, der Geschäftsmann, wurde am 21. Januar 1963 im Ramada Inn in Tucson, Arizona gepredigt. Übersetzer ist Bruder Achim Gavens. Das Zeugnis von jedem heute Abend war ein großes Erlebnis. Und ich genieße diese Dinge wirklich. Und es schien, dass jeder Mann ein wenig Sinn für Humor für sein Zeugnis hatte. Und ich könnte ihn auch für meines haben. Wie zum Beispiel die farbige Dame, die vor kurzem Zeugnis geben wollte und sagte, Ältester, dürfte ich Zeugnis geben? Ich sagte, geh nur nach vorne. Und sie sagte, ich bin nicht, was ich sein sollte und ich bin nicht, was ich sein möchte, aber ich bin auch nicht mehr, was ich einmal war. Vielleicht ist dies die Art und Weise, wie ich mich in einer solchen Gruppe fühle. Ich bin nicht, was ich sein sollte oder was ich sein möchte, aber eine Sache weiß ich, ich bin nicht mehr, was ich war und ich dränge vorwärts zu dem Ziel der hohen Berufung. Es ist so gut, hier zu sein. Wir haben eine der feinsten Zeiten der Gemeinschaft mit unseren Brüdern gehabt, oben in dem Maricopa-Tal, während der letzten 2 Wochen und ich bin ziemlich heiser. Und wir haben unseren himmlischen Vater große Dinge für uns tun sehen und wir versuchen einfach die Leute zum Beten zu bewegen, wartend auf den großen Höhepunkt während dieser Versammlungen. Als ich hörte, dass ich das Vorrecht habe, mit einem guten Freund, Bruder Toni, zu diesem Abschnitt herunterkommen zu dürfen. Und ich fragte mich heute Abend 3-mal, wie sprichst du diesen Namen aus? Und ich kann es mir einfach nicht merken. Und deshalb einfach Toni, wenn es recht ist. Ich denke, wir sind hier nicht allzu förmlich, nicht wahr? Wisst ihr, das ist die fromme Art. Ihr wisst, die Bibel sagt, Gott ist ohne Förmlichkeit, deshalb haben wir keine Form. Da wir die großen Dinge sehen, die unser himmlischer Vater diese Woche für uns getan hat, sind wir glücklich heruntergekommen zu sein, um an den Segnungen, an diesem Abschnitt teilhaben zu dürfen und einige Brüder zu treffen und euch Leute von hier unten in diesem Teil von Arizona. Wie wir alle wissen, ist dies hier die Hauptstadt. Ich erzähle Ihnen die ganze Woche lang, dass Phoenix nur das Randgebiet von Tucson war. Schon immer, seht, Sie wollten es nicht glauben, aber wir heißen Sie in unserer Gemeinschaft willkommen. Es ist deshalb, weil wir ganz oben sind. Sie müssen zu uns heraufschauen, seht ihr, herauf hier nach Tucson. Und so kommt alle herüber und wir werden herüberfahren und dann nächste Woche oder Ende dieser Woche Phoenix besuchen für die Zeit der Gemeinschaft dort oben. Wir haben eine große Sache erlebt, bevor ich diese Fahrt machte. Ich möchte mir nur ein wenig Zeit nehmen, denn ich denke, es lohnt sich. Während ich all die Jahre herumreise und versuche, in der Bresche zu stehen, zwischen verschiedenen Organisationen und Leuten der christlichen Geschäftsleute, war es so etwas wie eine kleine Oase für mich zu glauben, dass Gott alle Nationen aus einem Blut machte. Und das glaube ich. Ich glaube, dass sein Volk in allen Gemeinden ist. Wenn er Gott über allem ist, ist er auch Gott der ganzen Menschheit, Gott der Schöpfung. Und gewiss kann er, schaut hinaus auf die Wüsten, die Berge, ihr könnt sehen, was er liebt, denn er tut sich kund in seiner Schöpfung. Und wir können erkennen, dass es einen Gott gibt. Und diese Leute, die Geschäftsleute des vollen Evangeliums, wenn ich in ihre Gruppen gehe, für sie spreche, dann habe ich die Gelegenheit, zu allen anderen verschiedenen Gruppen zusammen zu sprechen. Ich wurde angerufen, um, wie wir es mit einem weltlichen Ausdruck nennen würden, für Demos Chakirian einzuspringen. Ihr wisst, was für eine schwere Aufgabe das ist. Ich war vor ein paar Tagen in Cincinnati und Schwester Chakirian unterzog sich, so wie ich es verstand, einer Operation. Bruder Minor Argenbright, einer von den Vorstehern, kam vorbei und sagte, fahr mit mir hoch nach Cincinnati. Ich sagte, ich habe hier hunderte von Leuten aus der ganzen Welt, die in diesen Krankenhäusern und Zimmern liegen und darauf warten, dass ich für sie bete, dass ich mit ihnen rede. Manche warteten vielleicht länger als 2 oder 3 Jahre, bis sie schließlich hierhin gelangten. Er sagte, gut, fahr nur ein paar Minuten mit mir hoch. Ich sagte, nun, um wie viel Uhr ist das Frühstück? Ich vermute, es sind ungefähr 120 Meilen von wo ich wohne. Und er sagte, nun, es beginnt um 8 Uhr. Ich sagte, schön, ich will dir was sagen. Wir werden dann um 4 hochfahren, um dort das Frühstück haben und ich werde dann direkt zurückeilen. Und als ich hochkam, war Bruder Shakirian nicht da. Und ich kam herein und ich sagte, gerade was wir erwarteten. Irgendwann die Nacht kam ich zurück nach Hause. Während der Zeit war hier ein Baptistenprediger gewesen, der geradewegs die Schulter von Billy, meinem Sohn, ergriff und sagte, Sie verstehen nicht, mein Herr. Er sagte, meine Frau stirbt. Und er antwortete, in Ordnung, mein Herr, wenn Vater zurückkommt. Er sagte, wir sind diesen Leuten verpflichtet, gekommen zu sein. Wisst ihr, oftmals in der Gebetsreihe geht man durch und bringt vielleicht ein Gebet dar, aber ihr, manchmal liegt der Fall tiefer als das. Seht, Gott heilt unter bestimmten Voraussetzungen. Und es könnte da irgendetwas im Leben dieser Person sein. Und mir ist es egal, wie viel Medizin der Arzt ihnen geben würde. Sie werden nicht gesund, bis diese Sache bereinigt ist. Wenn ihr in die Arztpraxis gehen würdet und dem Arzt erzählen würdet, dass ihr krank seid und ihm eure Symptome schildern würdet und er wäre in der Eile, er gäbe euch wahrscheinlich ein kleines Rezept mit irgendeinem Schmerzmittel, einigen Aspirintabletten. Der Doktor versucht zu diesem Zeitpunkt lediglich euch loszuwerden, weil er keine Zeit hat. Ein wirklich guter Arzt würde, bevor er euch die Medizin gäbe, den Fall gründlich untersuchen, bis er herausgefunden hätte, was nicht stimmt, und euch dann die Medizin geben. Und manchmal finden wir Leute, die durch die Gebetsreihen draußen durch das Land gehen und sie kommen hochgerannt und meinen, dass der Herr sie dann direkt heilen müsste. Aber da ist vielleicht etwas verborgen und wir stehen vor dem Herrn, bis er offenbart, was es ist. Das ist der Grund. Es gibt für jede Sache einen Grund und du musst zuerst diesen Grund herausfinden und dann kannst du weiterarbeiten. Und dieser junge Bursche blieb beharrlich. Und ich kam am nächsten Morgen gegen 2 Uhr und um 5 Uhr rief mich mein Sohn an. Und er sagte, kennst du ein Mädchen mit dem Namen Jean Dyer? Ich antwortete, Jean Dyer hört sich vertraut an. Sie sagte, dass sie für dich Klavier spielte. Oh, sagte ich, ist das nicht Dr. Dyer, der Chirurg hier, ein berühmter Chirurg in Louisville? Er sagte, so ist es. Nun, seine Tochter Jean liegt im Sterben drüben im St. Edward's Hospital oder genauer gesagt im St. Anthony Hospital. Ihr Mann hat sich den ganzen Tag lang hier auf die Treppenstufen gesetzt. Ich sagte, in Ordnung, ich versuche es heute dazwischen zu schieben. Er sagte, nun, sie weiß nicht, dass sie Krebs hat. Sag es ihr nicht. An diesem Tag schließlich, als ich zu dem Zimmer herüberging, eine feine junge Frau. Sie spielte für mich Klavier in dem... Als ich in den Versammlungsraum war, wo ich habe Bruder Allens Leute hier heute Abend gesehen. Bruder Allen verließ gerade diesen gleichen Versammlungsraum. Es ist das Memorial Auditorium. Und Jean Dyer war die Pianistin in der Kirche der geöffneten Tür, die alte Synagoge. Und so hat sie manche große Dinge gesehen, die der Herr getan hat. Sie erzählte ihrem Vater davon. Er sagte nur, das ist reine Psychologie. Der Mann liest nur die Gedanken der Leute. Er ratet dabei nur. Sie sagte, Papa, es kann aber nicht immer eine Vermutung gewesen sein. Seht, das kann es einfach nicht gewesen sein. Nun sagte er, Jean, vergiss dieses Zeug. Und sie war mit einem feinen jungen Mann verlobt, der zu dieser Zeit zum Baptistenseminar ging. Sie heiratete und zog um nach Rockford, Illinois, wo der junge Mann zu Hause war. Auf irgendeine Weise versuchte sie, an ihrem Bekenntnis festzuhalten. Aber ihr Mann beschäftigte sich mit weltlichen Dingen und fiel nach einer Weile fast vom Herrn ab. Das Mädchen hatte ein Frauenleiden. Sie fuhr nach Hause zu ihrem Vater. Sie wusste, dass sie eine Operation bräuchte. Er fand in ihr, ich kenne nicht den medizinischen Ausdruck dafür, aber ich weiß, hier sitzen jetzt einige Ärzte. Es nannte sich so wie der braune Tumor und es ist... Das Innere, als sie es herausgenommen haben, müssen sie etwas davon verschüttet haben und die Zellen waren bösartig. Und sie nähten es zu und gaben ihr eine Röntgentherapie. Als sie nach Hause kam, hatte sie immer noch Schmerzen und Probleme. Ein Jahr später kam sie zurück für eine komplette Entfernung der Gebärmutter. Und als sie die Organe herausnahmen, fanden sie heraus, dass der Krebs bis zum Dickdarm gewandert war und ihn umgab. Man konnte nichts tun. Sie versuchten es noch einmal mit Röntgenstrahlen und es klappte nicht. So brachten sie sie einfach ins Krankenhaus und erzählten ihr, sie hätte nur ein schweres Frauenleiden und sie versuchten es zu heilen. Und das Mädchen lag im Sterben, ihr Mann wusste es. So kam er herüber, nahm einige meiner Bücher mit, die Jean gelesen hatte. Und so begann er ins Krankenhaus zu gehen, um ihr daraus vorzulesen. Und als wir zu ihr kamen, um für sie zu beten, erzählte sie mir davon und ich sagte, Jean, er ist ein feiner Kerl. Und ich wollte nicht, dass... Ich behielt das Geheimnis für mich, denn ich wusste, dass sie keine Ahnung davon hatte, dass sie Krebs hatte. Und so, zwei Tage danach, sollte eine Kolostomie durchgeführt werden. Bevor sie sich das Mädchen vornahmen, nun, sie ließen mich herüberkommen, um mit ihr zu beten. Und ich kam zu ihr in den Raum herein und sobald ich, da hatte eine ungläubige Krankenschwester Dienst. Es waren dort drei Krankenschwestern mit 3 Stunden Schichten. Sobald wir die Krankenschwester loswerden konnten und sie aus dem Raum bekamen, konnte eine Vision kommen. Und wir beteten eine kurze Zeit mit ihr und ich habe sie gesehen. Sie hatte dunkles Haar, sie war nur 36 Jahre alt. Sie stand in der Vision, ihr dunkles Haar war grau geworden. Ich sagte, Jean, nun sieh mal, ich werde wirklich ehrlich mit dir sein. Ich sagte, du bist lange genug in den Versammlungen gewesen, um zu wissen, dass ich dir nichts im Namen des Herrn sagen würde, wenn es nicht wahr wäre. Und ich sagte, also Jean, du hast Krebs. Sie sagte, ich ahnte es, Bruder Branham. Und ich sagte, diese Operation übermorgen ist eine Kolostomie, aber mach dir keine Sorgen. Der Herr hat es mir gezeigt, du wirst gesund werden. Und sie frohlockte nur. So ging ich nach Hause. Und am nächsten Tag, genauer gesagt der Tag danach, sie wollten sie an diesem Morgen für die Kolostomie mitnehmen und sie mussten ein paar Minuten warten, nachdem sie sie dazu hergerichtet hatten und so weiter und waren bereit, um zu beginnen. Und dann war, sie hatte das übliche Gefühl, das Menschen eben dann haben und sie brachten sie zur Toilette und sie hatte einen völlig normalen Stuhlgang. Der Arzt war so verblüfft, als er sie wieder untersuchte. Am anderen Morgen, sie ließen es bleiben, strichen die Operation. Dr. Hume, ein sehr guter Spezialist, ein Chirurg, ein Freund von mir, sollte die Operation durchführen. Und am anderen Morgen hatte sie wieder völlig normalen Stuhlgang. Und ihr Vater, Dr. Dyer, rief mich an und schluchzend sagte er, Bruder Branham, ich war ein Kritiker von dem, worüber Sie reden. Er sagte, aber jetzt glaube ich, dass der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs immer noch lebt. Er war immer Gott. Er bleibt Gott. Und wir wissen, dass er hier in Tucson genauso groß ist wie sonst irgendwo, denn er ist allgegenwärtig, allmächtig und unendlich und wir wissen, dass er alle Dinge tun kann. Nun, um euch nicht allzu lange festzuhalten, gewöhnlich, sehr selten, wenn ich predige, oh, ich sollte sicher sein, euch binnen 6 Stunden zu entlassen. Das ist eine kurze Predigt. Aber ich tue das heute Abend nicht. Ich habe morgen Abend Predigtdienste, am nächsten Abend und so weiter. Wir versuchen, haben vor, sofort wieder nach Übersee zu gehen, so der Herr will. Und ich möchte zu allen Leuten hier sagen, Freunde, dass ich einige von euch vorher schon mal getroffen und vielleicht sind viele hier, die ich vorher noch nicht getroffen habe. Ich grüße euch in dem Namen unseres Herrn Jesus, des Sohnes Gottes. Möge sein Frieden immer mit euch sein. Und wenn ich manchmal in diesen Versammlungen spreche, dann bewirkt es einerseits, dass die Leute gewissermaßen, um es für meine Predigerbrüder zu sagen, jemand sagte mir mal, Billy, was hängst du herum mit dieser Gesellschaft von Geschäftsleuten? Ich dachte, du wärst ein Prediger. Oh, sagte ich bin ein Geschäftsmann. Er sagte, ein Geschäftsmann? Ich antwortete, gewiss. Er sagte, das wusste ich nicht. Ich sagte, klar, ich bin ein Geschäftsmann. Er sagte, was für eine Art von Geschäft betreibst du? Ich sprach ganz schnell. Ich sagte, ich arbeite in der Lebensversicherungsbranche. Er sagte, was? Ich sagte, Lebensversicherung. Er sagte, wie meinst du das? Ich sagte, die ewiges Leben Versicherung. Nun, wenn jemand von euch Leuten gerne mit mir über eine Police reden möchte, ich würde froh sein, euch direkt nach dem Gottesdienst zu sehen. Ich bin geschäftlich hier. Ich erinnere mich an einen Freund von mir, sein Name war Snyder. Wir gingen gemeinsam zur Schule und jetzt Versicherung. Ich habe einen Freund, der im Versicherungsgeschäft ist, habe einen Bruder im Versicherungsgeschäft, aber ich habe wirklich keine einzige Versicherung. Also dieser Wilmer Snyder, ein Freund von mir, ein Jugendfreund, kam vor kurzer Zeit bei mir vorbei. Er sagte, hör mal Billy, ich würde gern mit dir über ein paar Versicherungen sprechen. Ich sagte, jetzt Wilmer, ich will dir mal was erzählen. Lass uns übers Jagen sprechen. Er sagte, nein, ich möchte über Versicherungen reden. Nun, ich hätte es ihm auch kurz erzählen können. Ich sagte, ich bekam Sicherheit. Bruder Branham macht hier ein Wortspiel mit den Wörtern Assurance und Insurance, welche beide auch Versicherung heißen können, der Übersetzer. Und meine Frau drehte sich um und schaute mich an, als ob sie sagen wollte, sieh da, du kleiner Märchenerzähler. Sie wusste, dass ich überhaupt keine Versicherung habe. Und er sagte, oh, verzeih mir, Billy, stimmt ja, dein Bruder ist ein Versicherungsvertreter. Ich kenne Jesse. Und ich sagte, nun, es hat nicht direkt mit ihm zu tun. Er sagte, welche Versicherung hast du? Ich sagte, ich habe ewiges Leben. Er sagte, was für eine? Und ich sagte, das ewige Leben. Also sagte er, ich glaube nicht, dass ich je von diesem Unternehmen gehört hätte. Nein, es ist unbekannt. Und ich sagte, ich sage dir, was es ist, Wilma. Ich sagte, seliges Wissen, Jesus ist mein. Oh, was für ein Vorgeschmack von göttlicher Herrlichkeit. Ich bin ein Erbe des Heils, erkauft von Gott, aus seinem Geist geboren, gewaschen in seinem Blut. Er sagte, das ist furchtbar schön, Billy, aber das wird dich nicht aus dem Grabe holen. Ich sagte, doch, es wird mich herausholen. Ich bin nicht so besorgt, da reinzukommen. Worüber ich nachdenke, ist da herauszukommen. Nun, wenn es euch Sorge bereitet, werde ich mit euch darüber reden. Einfach ein kurzes Gespräch über das Wort, obwohl es Geschäftsleute sind. Aber ich habe mich mit euch als Geschäftsmann identifiziert. Ich sah dort viele meiner Predigerbrüder vor einigen Augenblicken aufbrechen. Und vielleicht irgendwann, so der Herr will, möchte ich mit der Gruppe gehen, um mit den Predigern hier unten ein gutes Vereinigungstreffen zu haben. Ich kenne hier einen netten Bruder. Ich traf ihn vor einer Weile. Ich glaube, Whittle war sein Name. Wir waren einmal zusammen draußen. Nun, ich sprach das auch falsch aus. Er gab mir zu verstehen, dass das schon recht sei. Und mein Name ist Branham, wie ihr wisst. Jemand fragte mich, Bruder Branham, bist du irgendwie mit Abraham verwandt? Ich sagte, ich bin sein Sohn, Vater von Nationen. Gestorben in Christus sind wir Abrahams Samen und Erben gemäß der Verheißung. Das ist die Bibel. Jetzt habe ich nicht die Zeit, euch hier zu behalten und darüber zu predigen, denn das Ramada erlaubt es niemals noch einmal. So, ich erinnere mich, als ich zum ersten Mal vor Jahren unter den Pfingstleuten war. Ich war in Mishawaka. Da waren zwei Gruppen von ihnen. Eine nannte sich PAW und die anderen, glaube ich, PAGC. Und sie hatten ihre Versammlungen in den Nordstaaten wegen der Rassentrennung und so konnten die farbigen Geschwister zu dem Treffen kommen. Ich beobachtete sie den ganzen Tag. Wie eigenartig. Keine Kirchenmanieren mehr. Meine Güte, ich saß da und ihr wisst, wie wir Baptisten versuchen, uns irgendwie kirchlich in der Gemeinde zu benehmen, aber diese Kameraden hatten überhaupt keine Baptisten- oder Kirchenmanieren. Sie liefen herum, kreischend, schreiend, liefen im Gesicht blau an und ich dachte, nein, oh nein. Und so begann ich darauf zu achten, wie sie Meiter machen würden. Und es wurde gesagt, alle Prediger auf die Plattform, jeder Prediger, egal aus welcher Denomination, kommt hoch auf die Plattform an diesem Abend. Da saßen ungefähr 500 von uns auf der Plattform. Man sagte, steh einfach auf, sage deinen Namen und setze dich. Ich kam an die Reihe, sagte meinen Namen und setzte mich. Auf und nieder. Nach einer Weile war ein Mann, sie hatten einige feine Prediger an diesem Tag. Oh, sie waren wirklich gelehrte, richtige Männer. Und ich wusste, Ich hätte kein Recht, mit meiner geringen Schulbildung dort vor dieser gelehrten Gesellschaft zu stehen, wenn sie beginnen, sich über Theologie zu unterhalten. Aber ich dachte nun, an diesem Abend werden sie ihren führenden Redner haben. Und so, nachdem sie den Ältesten aufriefen, fing jemand an zu reden und es kam ein alter, farbiger Mann hervor. Er sah ungefähr aus, als sei er 85 Jahre alt und er trug eine von diesen langen, wie wir es unten im Süden nennen, Predigerjacken. Wisst ihr, die Art Schwalbenschwanz, die Laschen oben und unten. Er hatte einen kleinen Rand weiße Haare um seinen Kopf und sie mussten den alten Kameraden herausgeleiten. Er war so alt. Und er kam dort hervor und nahm seinen Text aus Hiob. Er sagte, wo warst du, als ich die Erde gründete? Erkläre mir, wo die gegründet, als die Morgensterne miteinander sangen und die Söhne Gottes jubelten. Wo warst du, Gottes Rede an Hiob? Alle Brüder hatten an diesem Tag über das Leben Christi und über das Auftreten von Johannes, wie er den Weg bereitet und so weiter gepredigt, sehr gelehrt. Aber dieser Mann predigte nicht über etwas, das hier unten auf der Erde vor sich ging. Er ging ungefähr 10 Millionen Jahre zurück, bevor die Welt geschaffen wurde und kam dann dahin, was im Himmel vor sich ging und endete bei der Erscheinung des Regenbogens. Tat das alles in ungefähr 5 Minuten und in einem Atemzug, so schien es. Als er dadurch ging, sprang er, so sah es für mich aus, 3 Fuß hoch in die Luft, schlug seine Fersen zusammen, dort nach allen Seiten gestikulierend. Er hatte doppelt so viel Platz wie ich. Er sagte, ihr habt hier oben einfach nicht genug Platz für mich zum Predigen, und setzte sich. Ich dachte, das ist es, was ich brauche. Wenn das bewirkt, dass ein alter Mann sich so fühlt, wie würde es erst bei mir sein, wenn ich diesen Jungbrunnen gefunden hätte? Ein Greis, 85 Jahre alt und kann sich so verhalten. Nun, meine Güte, er kam dort heraus. Er war ziemlich unansehnlich. Aber ich bemerkte, wenn dieser Geist ihn traf, weißt du, dann erneuert er seine Jugend wie der Adler. Nun würde ich gerne im Lukas-Evangelium einen oder zwei Verse lesen, um ein paar Worte mit dem, was gesagt wurde, zu verbinden. Alles in allem und die Loblieder, die gesungen wurden, möge der Herr seinen Segen zum Lesen des Wortes geben. Lukas 19. Und er ging hinein und zog durch Jericho. Und siehe, da war ein Mann mit dem Namen Zachäus genannt, und er war ein Oberzöllner, und er war reich. Und er suchte Jesus zu sehen, wer er sei, und er konnte es nicht wegen der Volksmenge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, damit er ihn sehe, denn er sollte dort durchkommen. Und als er an den Ort kam, sah Jesus auf und erblickte ihn und sprach zu ihm, Zachäus, steige eilends herab, denn heute muss ich in deinem Haus bleiben. Es muss eine furchtbar schlechte Nacht gewesen sein. Der kleine Kerl hatte überhaupt nicht geschlafen. Er wälzte sich die ganze Nacht nur hin und her. Wir kennen diese Art von Nächten. Wir kommen nicht zur Ruhe, können nicht einschlafen. Und er wälzte sich die ganze Nacht hindurch. Wisst ihr, seine Frau Rebekka, sie war eine Gläubige, sie war sehr an ihrem Mann interessiert, der ein Geschäft in Jericho hatte. Und er gehörte ohne Zweifel zu vielen Gesellschaften jenes Tages. Und Rebekka hatte die Bekanntschaft mit einem Propheten namens Jesus von Nazareth gemacht, der Sohn Gottes sein sollte. Und sie war daran interessiert, dass ihr Mann diesen Menschen trifft. Denn sie wusste, dass die jüdischen Leute belehrt wurden, dass wenn ein Mann ein Prophet wäre, würde das, was er sagt, geschehen. Aber wenn das, was er sagte, nicht geschehen würde, dann sollte man nicht auf ihn hören. Gott hat ihnen das Wort durch seine Propheten übergeben. Auf diese Weise wurde ein Prophet identifiziert und der große Gesetzgeber Moses, er hinterließ auch das Gebot. Ein Propheten wie mich wird der Herr, dein Gott, aus deiner Mitte erstehen lassen und es wird geschehen, der Mann, der nicht auf diesen Propheten hört, wird ausgetilgt unter dem Volk. Und Rebekka war vollkommen überzeugt, als sie Jesus von Nazareth gesehen hatte, wie er den Leuten die Dinge, die in ihrem Herzen waren, sagen konnte. Prophetische Dinge, die geschehen sollten, trafen einfach genauso ein, wie er es sagte. Es versagte niemals und er stand korrekt auf dem Worte Gottes. Sie glaubte es, aber Zachäus, ihr Mann, wurde völlig verwirrt gemacht und nun die Wahrheit war, dass er Jesus nie gesehen hatte. Und es ist wirklich eine üble Sache, einen Mann versuchen zu beurteilen, bevor man ihn gehört hat. Man sollte das niemals tun. Oftmals sind wir an diesem Tag noch dabei schuldig. Wir hören von einem Menschen, bevor wir noch mit ihm reden, haben wir unsere Meinung über ihn durch die Ansicht von jemand anderen. Und das ist keine gute Sache. Wir sollten es selber herausfinden. Wie es einmal gesagt wurde, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Als Philippus zu Nathanael gegangen war und ihn unter einem Baum gefunden hatte und sagte, komm, sieh, wen ich gefunden habe. Jesus von Nazareth, der Sohn von Josef, sagte er, nun, kann irgendetwas Gutes aus Nazareth kommen? Er entgegnete ihm einige der besten Worte, die er ihm hätte sagen können. Komm und sieh, bleibe nicht zu Hause sitzen und kritisiere, komm sie selber. Und als er ging, sah ihn Jesus kommen. Er sagte, seht, ein Israelit, in dem kein Falsch ist. Er sagte, Rabbi, was Lehrer bedeutet, woher kennst du mich? Er entgegnete, bevor Philippus dich rief, als du unter dem Baum warst, sah ich dich. Das war genug. Er sagte, Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König Israels, weil er sah, dass dasselbe Wort, welches Mose gesagt hatte, erfüllt würde. Sie hatten 400 Jahre keinen Propheten mehr und hier war ein Mann genau gemäß der Schrift. Wie muss sich diese kleine Frau am Brunnen aus Samaria gefühlt haben, als sie eines Tages hinausging, um Wasser zu holen, und da saß ein Mann, ein Jude. Er muss wohl schon wie 50 ausgesehen haben, obwohl er erst 30 Jahre alt war. Sein Werk muss ihn kaputt gemacht haben, und als sie das Laubhüttenfest hatten, frohlockten sie alle, und Jesus rief, wie es vor kurzem zitiert wurde, »Kommt her zu mir!« Dann begann er seine große Strafpredigt zu halten und die Juden sagten zu ihm, meinst du, dass du Abraham gesehen hast? Du bist ein Mann nicht über 50 Jahre alt und sagst, du hättest Abraham gesehen? Jetzt wissen wir, dass du töricht bist und das Wort töricht meint hier verrückt. Wir wissen, du bist verrückt. Du hast einen Teufel. Er sagte, bevor Abraham war, war ich. Das war ich bin, der zu Mose aus dem brennenden Busch geredet hatte. Wir bemerken, dass als er dort saß, er musste nach Samaria gehen, denn Israel hatte die Botschaft gehört und nun kam er zu den drei Volksstämmen. Die Juden, Heiden und Samariter, Hams, Sems und Japhets Nachkommen. Und das Evangelium musste ihnen bekannt gemacht werden und er kommt in die Stadt, die Sichar genannt wird. Und dort, als er am Brunnen sitzt, er hatte seine Jünger in die Stadt geschickt, um Speise zu kaufen, kam eine kleine Frau heraus. Wir würden sie heutzutage nun vielleicht das rote Licht nennen. Anspielung auf das Rotlichtviertel der Übersetzer. Irgendein schmutziger Name, ihr wisst, was ich meine. Und so hat sie Jesus gesehen. Ich meine, sie sah niemals, dass es Jesus war, der dort saß, nur ein ganz gewöhnlicher jüdischer Mann, der an die Mauer des kleinen Brunnens gelehnt sitzt, ganz am Ende der Straße, wo die Stadt ihr Wasser holt, sitzt dieser Gefährte unbeachtet. Sie kam vielleicht um 11 Uhr des Tages dorthin, um Wasser zu holen. Das Wasser der Familie für diesen Tag, und sie ließ den Eimer herunter, um es zu schöpfen, und bevor sie es hochziehen konnte, hörte sie jemand sagen, gib mir zu trinken. Sie schaute herüber und sah, dass es ein Jude war und sie hat vielleicht Folgendes gesagt. Herr, es ist für dich nicht üblich, so etwas zu sagen. Ich bin eine Samariterin und du bist ein Jude und wir haben nicht. Hier gibt es Rassentrennung. Wir verkehren nicht miteinander. Und er begann zu reden. Das Gespräch ging weiter darüber, ob in Jerusalem angebetet werden soll. Er sagte, wir Juden wissen, was wir anbeten, denn das Heil ist aus den Juden. Und die Unterhaltung ging für eine Weile weiter und eine Zeit lang danach sagte er zu ihr, geh hin, hole deinen Mann und komme hierher. Sie sagte, ich habe keinen Mann. Er sprach, du hast die Wahrheit gesagt, denn du hast 5 Männer gehabt und der, mit dem du nun lebst, ist nicht dein Mann. Sie sagte, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Nun seht, sie hatten 400 Jahre lang seit Maleachi keinen Propheten mehr. Sie sagte, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Wir wissen, wenn der Messias kommt, er wird uns diese Dinge verkündigen. Das würde das Zeichen eines Propheten sein. Wenn der Messias kommt, sagt er uns diese Dinge. Jesus sagte, ich bin es, der mit dir redet. Sie lief in die Stadt und sagte, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Dieser ist doch nicht etwa der Messias? Wie brach das Licht zuerst hervor auf eine kleine Frau in einer solchen Verfassung? Was war es für eine Zurechtweisung für diese Priester des Tempels in jenen Tagen, die ihn die gleiche Sache tun sahen und ihn Beelzebub nannten, einen Teufel, unreiner Geist, der solche Dinge tut, wo doch die Bibel so klar beweist, dass es der Messias sei. Nun hatte Rebekka dies alles gesehen und sie wurde besorgt, dass ihr Mann einmal dort sitzen könnte, wo Jesus von Nazareth wäre, und sie vernahm, dass er an diesem Tag in Jericho, ihrer Stadt, sein sollte, und sie begann für ihn zu beten. Jetzt hoffe ich, dass hier heute Abend viele Rebekkas sind, die für ihre Männer beten wollen, dass ihnen irgendwann Jesus auf ihrem Weg begegnet. Und sie hatte die ganze Nacht gebetet, während wir ein Drama daraus machen. Und ihr wisst, wenn jemand beginnt, aufrichtig für euch zu beten, bekommt ihr keine Ruhe. Ihr könnt feststellen, da passiert etwas. Dann gegen morgen. Wir nehmen einmal an, dass Zachäus die Gewohnheit hatte, ziemlich spät aufzustehen, weil er vielleicht, sagen wir mal, ein Restaurant hatte und er leitete seinen Betrieb und so weiter, kümmerte sich um dieses Unternehmen, aber an diesem Morgen stand er wirklich früh auf, machte sich echt schön zurecht und zog seine besten Gewänder an und Rebekka, nachdem sie die ganze Nacht gebetet hat und sah, dass er sehr unruhig war. Ich höre, Rebekka, wenn du siehst, dass dein Zachäus irgendwie unruhig wird, dann erinnere dich einfach daran, Gott erhört Gebet. Seht, auf diese Weise geschieht es. Wenn ihr ihn dahin kommen seht, dass er euch kein freundliches Wort entgegnen kann, erinnert euch einfach, haltet fest. Es dauert nicht mehr lange, bis Gott ihm auf diese Weise begegnet. Er wurde wirklich unruhig. Als er aufgestanden war, zog er seine besten Kleider an. Und ich kann Rebekka sehen, wie sie sich zu ihm dreht und sagt, Zachäus, du bist heute Morgen sehr früh auf, mein Schatz. Oh ja, ich wollte nur, ich dachte nur, ich gehe ein paar Schritte nach draußen an die frische Luft. Er musste immer daran denken, ich bekam diesen Burschen nicht aus meinem Gedächtnis. Weißt du, was ich tun werde? Ich werde heruntergehen zu dem Tor, wo er durchkommt, und wenn er durch das Tor kommt, werde ich ihm gründlich die Meinung sagen, um meine Frau aus dieser Versammlung zu bekommen, und ich werde auf diese Weise fortfahren. Ich werde ihm erzählen, was ich über ihn denke. Wisst ihr, gewöhnlich bauen die Leute diese Art von einem Komplex auf, wisst ihr, nur um etwas zu hören. Und so war er schließlich gänzlich vorbereitet. Er schlich nach unten, sah sich nach oben um zum Haus, um zu sehen, ob da jemand schaut, und es schien, als ob niemand zugesehen hätte. Aber Rebekka guckte durch den Fensterspalt und sah, was er tat. Und anstatt sich in Richtung seines Restaurants zu wenden, ging er herunter Richtung gerade Straße. Wisst ihr, gewöhnlich findet ihr Jesus auf der gerade Straße. Geradlinig in deiner Aufgabe. Wenn du ihn finden willst, sei ehrlich, sei aufrichtig. Sei ehrlich mit Gott und mit Menschen. Sei ehrlich mit deinem Nachbar. So schleicht er die Straße herunter, weil er wusste, er würde durch dieses bestimmte Tor eintreten. Er wurde an diesem Morgen etwas aufgehalten, weil, wie uns die Schrift es sagt, zwei blinde Männer Heilung benötigten. Und er heilte jene. Und als er zu jenem Tor kam, wo Jesus vermutlich hereinkommen würde, ihr wisst, die Bibel sagt, dass er irgendwie klein von Gestalt war. Und als er ankam, standen dort einige sehr große Leute und er konnte noch nicht einmal eine Stelle finden, dort hinaufzusteigen, um zu sehen. Sie hangen an den Mauern und überall. Wisst ihr, da ist etwas los, wenn Jesus vorbeikommt. Er zieht irgendwie die Aufmerksamkeit auf sich. Sie waren dort bereit, um Hosanna zu singen und sie... Er sagte sich, nun, ich werde hier nie bemerkt werden. Und ich werde ihn nicht bemerken können, weil er vielleicht in der Mitte der Straße mit einer Leibwache geht. Und ich werde diesen Burschen nicht sehen können. Aber ich glaube nicht, dass er ein Prophet ist, denn ich wurde gelehrt, dass die Tage der Prophetie und die Tage der Wunder vorbei sind. Wisst ihr, die Zeit hat sich seit damals nicht sehr viel geändert. Wenn Gott jemals Gott war, ist er es immer noch. Wenn er es nicht ist, dann war er niemals Gott. Ihr könnt nicht sagen, dass er einmal Gott ist und das andere Mal nicht Gott ist. Er altert nicht. Er kann seinen Sinn nicht ändern. Er muss bei seinen Entscheidungen bleiben. Deshalb könnt ihr versichert sein, dass er das, was er sagt, auch tun wird. Das ist, was Abraham, er glaubte Gott. Er sah die Dinge, die im Gegensatz waren, an, als wären sie nicht. Die Dinge, die real schienen, welche seine Augen sehen konnten, aber es war im Gegensatz zu Gottes Wort. Und er beachtete sie nicht einmal. Er sah sie an, als wären sie nicht. Er glaubte Gott. Er hielt sich niemals auch nur einen Tag daran auf. Er ging weiter durchs Leben 25 Jahre, bevor Isaak überhaupt geboren wurde. Und er wurde durch die ganze Zeit stärker. Wir beanspruchen heute durch die Gnade und durch Barmherzigkeit und die Annahme durch Christus, Abrahams Same zu werden, und wir können Gott nicht einmal 24 Stunden vertrauen. Aber der echte Same Abrahams hält fest an Gottes Wort und nichts kann ihn davon abhalten. Gott sprach zu Abraham, als er 75 Jahre alt war und Sarah war 65, dass sie ein Baby haben werden. Warum? Sie gingen los und besorgten all die Kleinigkeiten und bereiteten sich darauf vor. Das ist richtig. Da gab es nichts, was sie aufhalten konnte. Sie wussten es. Die ersten 28 Tage vergingen. Er sagte, wie fühlst du dich, Sarah? Nicht anders. Preis dem Herrn, wir werden es trotzdem bekommen. Woher weißt du das? Gott sagte es. Das erledigt es. Im nächsten Monat, wie fühlst du dich? Da ist kein Unterschied. Nun, es ist noch ein größeres Wunder. 2 Monate später, seht, nach 25 Jahren, wie fühlst du dich, Sarah? Nicht anders. Preis dem Herrn, wir werden es auf irgendeine Weise haben. Gott sagte es. Und dann nennen wir uns der Same Abrahams. Was Gott sagt, ist Gott imstande zu vollführen, das zu tun, was er versprach zu tun. Ich kann mein Wort nicht immer halten, ihr könnt es auch nicht, aber er muss es, um Gott zu sein. Also, wir stellen fest, dass dieser Mann das nicht glaubt, dieser kleine Geschäftsmann der Stadt Jericho. Er hatte ein großes Unternehmen und er dachte, er würde recht handeln. Und er stand in der Gunst der Priester und der Synagoge. Er hatte das Wohlwollen der Kirche und der Kiwanis. Und viele der Organisationen dieser Tage, wie wir sagen würden. Doch das bedeutet noch lange nicht Gott. Wohlstand bedeutet niemals immer Gott. Manchmal ist es umgekehrt. Gott sagte, als es auf dem Schlachtfeld sah, sprach er zu Israel in ihrem eigenen Blut, dann war es bereit, ihm zu dienen. Aber als es Genüge hatte, es dachte, es würde es haben, dann wollte es nichts mehr mit ihm zu tun haben, wandte ihm den Rücken zu. Jesaja bekam dieses Beispiel von Usia, dem König, denn Usia war ein großer Mann, solange er vor Gott demütig blieb. Er spielte nie mit der Politik. Er verblieb mit Gott und Gott segnete ihn. Sein Königreich war fast das des Salomos. Aber als er selbstsüchtig wurde, das ist das Problem bei den Leuten heutzutage. Lasst das niemals in diese Organisation der Geschäftsleute zu, oder ihr zerfällt zu Staub wie der Rest von ihnen. Wann immer die Leute dahin kommen, dass der Wohlstand sie für Gottes Wort blind macht, sind sie aufgeschmissen. Usia war ein großer Mann, aber eines Tages versuchte er, den Platz eines Predigers einzunehmen, um hineinzukommen und Weihrauch anzuzünden. Und der hohe Priester mit Scharen von anderen Priestern kamen und sagten ihm, es wird von dir nicht erwartet, das zu tun. Du bist ein Laie. Ihr Geschäftsleute, erinnert euch daran. Wir Prediger haben genug schwere Zeiten, diese Sache in Ordnung zu halten. Es ist nicht für Laien. Laien haben ihren Platz, aber die Kanzel ist für den ordinierten Prediger. Gott setzt für diese Dinge Männer in die Gemeinde. Und dann stellen wir fest, dass er das Rauchfass nahm und trotzdem hineinging. Und Gott schlug ihn mit Lepra und er starb als Aussätziger. Seht, wenn wir erhöht werden. Zachäus war fast in dieser Verfassung. Er war glücklich. Er stand sich gut mit dem Rabbiner. Er stand sich mit allen Gesellschaften gut. So dachte er, wenn er in Schwierigkeiten kommen würde, ging er zurück, der Hohe Rat wäre ganz für ihn. Er steht an dem Tor, er ist im Begriff, jetzt etwas zu tun. Er wird jetzt gehen und sich diesen Kerl vornehmen und ihm ins Gesicht sagen, du bist ein falscher Prophet. Nicht mehr, du benutzt nur eine geistige Gedankenübertragung und täuscht die Leute. Seht, er machte niemals eine Pause, um das Wort zu lesen. Da wird heute der Fehler gemacht. Wenn Israel das gemacht hätte, anstatt was sie taten, wären sie heute besser dran. Aber sie mussten in dieser Weise handeln. Es musste sich erfüllen, ihre Augen verblendet, dass wir die Gelegenheit hätten. Wenn es nicht so gewesen wäre, wo wären wir? Beachtet, als er aber dort war, stellte er fest, dass er überhaupt nichts sehen kann. Er kann die Straße nicht sehen, da sind einfach so viele Leute, die sich überall rundherum versammeln. So denkt er sich, weißt du was? Er geht hinauf. Sie sagen mir, Rebecca erzählte mir, dass er heute bei Labsinskis essen würde. Ich hoffe, dass es hier keinen Labinski gibt. Aber sein Restaurant, sein Konkurrent, daher wird er vielleicht drüben in seinem Restaurant essen. Also ich weiß, um dahin zu kommen, müssen wir hinuntergehen, hier an der geraden Straße abbiegen in die Halleluja Alley, wie wir sie nennen wollen. Das sind plumpe Namen, aber ich mache das, um mein Drama auszuführen. Und wir müssen hier an der geraden Straße um die Ecke biegen in die Halleluja Alley. Ihr bleibt einfach lang genug auf dieser Straße und ihr werdet auf die Halleluja Alley kommen. Ihr werdet geradlinig bleiben. So geht er schnell hinunter. Er sagte, ich bin klein von Gestalt. Er machte seine kleine Person zurecht, zog seinen Bart herunter, findet, dass sein Parfüm gerade richtig ist, seine Fingernägel alle gefeilt, stand an der Ecke, sagte, ich werde ihn sehen, sobald er vorübergeht, und ich werde ihm erzählen, was ich von ihm denke, wenn er vorbeikommt. So steht er an der Ecke und er bekommt den Gedanken, weißt du was? Die gleiche Menschenmenge wird ihm folgen. Sie werden direkt hier sein und sie werden einfach, ich bin so klein, ich werde ihn nicht sehen können, so tue ich nicht gut daran, hier zu stehen. Ich bin hier drüben nicht besser dran als dort unten. Und weißt du, was ich glaube, dass ich tun werde? Hier steht ein Maulbeerfeigenbaum. So denke ich, ich steige einfach auf diesen Maulbeerfeigenbaum. Und dann werde ich ihn sehen können und eine gute Aussicht auf ihn haben, wenn er vorbeikommt. So wird er mich niemals dort oben in diesem Baum sehen können. Und da ist ein Ast, der dort herausragt, und ich werde mich einfach direkt auf diesen Ast setzen und ihn beobachten, wenn er in Sicht kommt und wenn er geht. Und ich werde mir diesen Kerl genau ansehen. Und so, wisst ihr, zuallererst versucht er herauszufinden, wie hoch der erste Ast sei. Er war ein wenig außerhalb seiner Reichweite. Wisst ihr, in der Tat, der erste Schritt ist ein wenig außerhalb unserer Reichweite. Wir müssen es im Glauben annehmen. Es ist ein wenig mehr, als der menschliche Verstand erklären kann. Ihr könnt Gott nicht erklären. Wenn ihr es tut, dann wird er nicht mehr durch Glauben angenommen. Ihr müsst ihm glauben. Derjenige, der zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und ein Belohner derer, die ihn eifrig suchen. So bemerken wir diesen beachtenswerten kleinen Kerl, einer der Geschäftsleute der Stadt, wie er sagt, nun, wie komme ich da herauf? Und vielleicht ist an diesem Morgen möglicherweise die Müllabfuhr nicht vorbeigekommen und da standen einige Kübel voll mit dem Abfall der Stadt in der Ecke. Also sie, er sagte, wenn ich einen von diesen Kübeln nehmen würde, könnte ich heraufreichen und den Ast zu fassen bekommen. Komisch, wie Gott Menschen dazu bringt, lächerliche Dinge zu tun. Also, aber wisst ihr, wenn ihr entschlossen seid, Jesus zu sehen, dann werdet ihr lächerliche Dinge tun. Wenn ihr entschlossen seid, ihr wollt, ihr seid wirklich aufrichtig, ihr wollt wirklich wissen, was es damit auf sich hat. Und das war Zachäus Ansicht. Er wollte herausfinden, was es mit all dem auf sich hat, worüber er gehört hatte. So sagte er, jetzt ist niemand in der Nähe, also werde ich hinüberschleichen und mir die Mülltonne schnappen und sie hierher ziehen und an den Baum stellen. Und dann kann ich auf den ersten Ast steigen und über der Straße sitzen, wenn er vorbeikommt. Aber als er begann, den Kübel zu ziehen, war er zu schwer für ihn. Er war ein ziemlich kleiner Mann, klein von Gestalt. Das Einzige, was man dann machen könnte, wäre, ihn zu tragen. Jetzt hatte er seine guten Sachen an. Seht, wie es der Teufel tut. Er versucht einfach, euch alles in den Weg zu stellen. Darum wird er alles, was er kann, in Bewegung setzen. Jeden Zweifel, jeden Fehler, um euch davon fernzuhalten, zu sehen, was die Wahrheit ist. Er ist sehr geschickt darin, so etwas zu tun. Jetzt habe ich meine besten Sachen an, könnte er gesagt haben. Und hier, wenn ich diesen Müllkübel anfasse, werde ich mich schmutzig machen. Ihr wisst, dass es Leute gibt, die denken, in einer Versammlung wie dieser zu sitzen, könnte euch irgendwie beschmutzen bei der vornehmen Gesellschaft und den Berühmtheiten der Stadt. Aber wenn du wirklich entschlossen bist, Jesus zu sehen, wirst du trotzdem kommen. Das ist richtig. So bleibt nur eine Sache zu tun übrig. Wenn ein Mensch entschlossen ist, Jesus zu sehen, gibt es nichts, was ihn aufhalten kann. So bückte er sich und griff den Müllkübel und hier kommt er. Gerade in dem Moment, als er ihn richtig mit seinen Armen umfasst, kommen zwei oder drei seiner Konkurrenten um die Ecke. Sie sprachen, nun seht euch Zachäus an. Er hat seine Stellung gewechselt. Er arbeitet jetzt für die Stadt. Ich kann mir vorstellen, dass sein kleines Gesicht furchtbar rot wurde. Ich möchte gerne wissen, wenn heute Abend der Chef hereinkäme und einige von euch Geschäftsleuten hier in einer solchen Versammlung, wo man von heiligen Rollern spricht, sehen würde. Ich möchte gern euer Gesicht sehen, ob es... Nun, ihr wurdet bereits erkannt. So könnt ihr jetzt auch ebenso gut ruhig sitzen bleiben. Zachäus hat es mit seinen Armen erledigt. Er hat es erledigt und vorübergehen lassen. Ihr habt es erledigt, hier hineinzukommen, also könnt ihr ruhig sitzen bleiben, es weiter durchziehen, dort drinnen zu sitzen. Er hatte seine Arme um den Mülleimer geschlungen. Was für eine Sache, was für ein Geschäftsmann. Hier kommt er mit rotem Gesicht und sie sagen also, was sagt man dazu, der Zachäus? Wisst ihr, es war ganz schön hart gewesen, das Geschäft, so findet er heraus. Na, dort ist er. Jetzt arbeitet er für die Stadt. Ich weiß, sein Geschäft ist schlecht. Seht, was für eine Arbeit er hat. Er war ungeachtet dessen entschlossen, Jesus zu sehen. Er hatte davon gehört und er wollte es selber erfahren. Ich wünschte bei Gott, dass jedermann diese Haltung einnehmen würde. Wenn du jemals von ihm gehört hast, komm dahinter. Er ist nicht tot, er lebt genauso hier an diesem Ort heute Abend, wie auch als er an das Küstengebiet von Galiläa kam. Siehe, ich bin immer bei euch, bis ans Ende der Welt. Die Werke, die ich tue, sollt auch ihr tun. Wenn das nicht so ist, dann war er ein falscher Messias. Er wäre nicht der Messias, den man annahm. Aber wenn er fortbesteht und seine Verheißungen hält, dann ist er noch der Gott, der sich den Menschen zu erkennen gibt. Er muss die gleichen Dinge tun, die er tat. Auf diese Weise tut er es. Er muss sich zu erkennen geben, wie er es vormals tat. Hebräer 13,8. Paulus, der zu den Juden spricht, der sagte, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und für immer. Deshalb muss er derselbe sein in seinen Grundsätzen, derselbe in der Kraft, derselbe in allem, was er war. Er muss heute derselbe sein. Manchmal sehen wir Gottes Werke. Ich weiß, dass Heuchelei damit vermischt wird. Wenn ihr einen falschen Dollar findet, was sagt das euch Geschäftsleuten? Werdet ihr aufgeben? Werdet ihr alles Geld von der Bank holen und es in den Fluss schmeißen, weil ihr einen falschen Dollar gefunden habt? Dieser falsche Dollar bedeutet nur, dass es einen echten Dollar gibt, nachdem er nachgemacht wurde. Und Pfingsten ist voll von fleischlichen Nachahmungen. Aber was bedeutet das? Da gibt es auch irgendwo ein echtes Pfingsten. Jemand versucht, etwas nachzuahmen, was ein anderer wirklich hat. Es ist nur eine Essensmarke. Es ist nur ein etwas, das wirklich hinter der Sache steckt, die jemand versucht nachzuahmen. So treffen wir Zachäus an, wie er seinen Mülleimer nimmt und seine Konkurrenten gehen über ihn lachend die Straße herunter. Aber das war ganz egal. Er war entschlossen, Jesus zu sehen. Dann hatte er eine Meinung über ihn. Wenn wir nur diese Haltung unter uns bekämen, wenn wir nur entschlossen sein könnten, dass wir losmarschieren, um herauszufinden, was es mit all dem auf sich hat, wenn es die Wahrheit ist. Wenn Gott Gott ist, dann dient ihm. Der Prophet Elia sagte das auf dem Berg Karmel. Wenn Gott Gott ist, dient ihm. Wenn Baal Gott ist, dient ihm. Wenn Jesus Christus sich nicht als genau derselbe behaupten könnte, der er immer war, dann wäre er nicht von den Toten auferstanden. Wenn wir nur versuchen, die Leute aufgrund eines psychologischen Appells hineinzubringen, wenn wir sie nur ändern können von Methodisten zu Baptisten oder Baptisten zu Pfingstern, was nützt das? Es ist ein Haufen Psychologie. Das ist richtig. Ein lebendiger Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, ist immer noch derselbe Schöpfer. Er ist grundsätzlich immer noch der gleiche Gott, der er immer war. Ich bin froh, Jesus gesehen zu haben, bevor die Kirche mich bekam. Zu sehen, dass dort solch ein ihr Getue, zu sehen ihr Durcheinander und Jammer, es war schon immer so. Sie hatten dasselbe durch die ganze Schrift hindurch. Aber dieser kleine Kerl wollte Jesus sehen und war dazu entschlossen. Er war ein Geschäftsmann und er wollte ordentliche Geschäfte machen. Als er sich also entschlossen hatte, seine Frau betete zu Hause und das Gebet von Rebekka folgte ihm. Der kleine Kerl musste auf den Baum steigen, musste heraufkraxeln. Das meinte ich nicht. Das ist ein Ausdruck aus dem Süden, kraxeln. Wie viele wissen, was einem Baum hinaufkraxeln? Nun, wie viele von euch Kentuckier sind hier? Er musste auf dem Baum hochkraxeln, auf dem Baum steigen. Und hier ist er, sitzt jetzt dort oben, sitzt in dem Baum und wicht sich den Müll von seinem neuen Gewand, zieht sich die Splitter aus den Knien und Händen, womit er auf den Baum geklettert ist. Aber ganz egal, was auch passierte, er war entschlossen, Jesus zu sehen. Und wenn ihr wirklich, hört mich an, wenn ihr wirklich entschlossen seid, ihn zu sehen, ihr kümmert euch nicht darum, wo ihr durchgehen müsst, wie viel Kritik, was andere Leute sagen, ihr wollt Jesus sehen. Ihr werdet alles tun, um ihn zu sehen. Ihr werdet auf eure Gelegenheit warten. Ihr werdet alles tun, was von euch erwartet wird. Nur so bekommt ihr ihn zu sehen. Das Elend ist heutzutage, sie sind nicht durstig genug. Es ist nicht genug Durst und Hunger bei den Leuten. Ich glaube, die Gemeinde sollte ein wenig salziger sein, als sie es ist. Salz bewirkt Durst. Salz ist das Anziehende, das die Verbindung schafft. Aber wenn das Salz seinen Geschmack verloren hat, ist es fortan zu nichts anderes nütze, als eine Organisation zu werden. Das ist richtig. Aber ihr solltet den Geschmack darin haben. Der Geschmack ist das Salz, die Kraft. Wenn ein Mensch Christus in euch leben sieht, wird es ihn durstig machen, wie ihr zu sein. Es wird bewirken, dass er Jesus in euch sieht, bewirken, dass er Gott sieht. Woher wussten sie, dass Moses von Gott war? Und sie wussten, dass Gott mit ihm war. Nun beachten wir, wie Petrus am Tage zu Pfingsten sprach über die Männer von Israel, die ihr... Er klagte diese Generation an für die Kreuzigung des Sohnes Gottes. Er sagte, ihr, Jesus von Nazareth, ein Mann, der unter euch als von Gott erwiesen wurde, durch Gott bestätigt, durch Zeichen und Wunder, die Gott durch ihn tat, ihr habt den Fürst des Lebens durch die Hand von Gesetzlosen gekreuzigt. Drückte nicht Nikodemus all ihre Gefühle gut aus? Es war ein soziales Prestige, zu jemandem zu gehören, der sie davon abhielt, Jesus zu sehen. Er sagte, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer von Gott gesandt bist, denn kein Mensch könnte diese Zeichen vollbringen, außer Gott ist mit ihm. Sie erkannten es, aber wegen des sozialen Prestige waren sie beschämt, es zuzugeben. Sie hätten so gewesen sein müssen, wie der blinde Mann, den Jesus heilte. Sie sagten, dieser Mensch ist ein Sünder. Er sagte, das ist eine befremdende Sache. Ihr seid Führer in diesen Tagen und wisst nicht, woher dieser Mensch kommt. Er sagt, ich weiß nicht, ob er ein Sünder ist oder nicht, aber eins weiß ich. Eins war ich blind und nun kann ich sehen. Diese eine Sache wusste er. Und ich mag das entscheidende Zeugnis von Menschen, die inmitten von Leuten stehen und sagen, ich weiß, da gibt es etwas. Etwas widerfuhr mir, wie ich es versuchte, von der farbigen Schwester auszudrücken. Ich bin nicht, was ich sein möchte oder was ich sein sollte, aber dennoch weiß ich, dass ich nicht mehr das bin, was ich einmal war. Etwas hatte sie ergriffen. Zachäus, er sitzt dort oben. Er war ganz schön in der Klemme dort oben. Und ihr wisst, hört mir zu, Menschen, die Gott glauben, geraten auf jeden Fall in die Klemme. Sie tun Dinge, die dem Alltäglichen völlig entgegenstehen. Achtet auf Moses, ein großer Krieger in Ägypten, um sein Volk zu befreien, und er versagte. Dann wurde er 40 Jahre lang ein Schafhirte. Ein guter alter Mann zog herunter, ein feiner Kerl. Er hatte seine Frau und ein Baby, Zipora, Gershom. Wir stellen nun fest, dass, nachdem ihm Gott begegnet ist und er Gott in dem brennenden Busch sah, da setzte er seine Frau auf ein Maultier, das Kind auf ihre Hüfte, mit wehendem weißem Bart, einen krummen Stab in seiner Hand, führte sein Maultier, der Wind pfeift, sein kahler Kopf glänzt in der heißen Sonne, er zieht hinunter nach Ägypten. Irgendwer fragte Mose, was tust du? Ich ziehe hinunter nach Ägypten, um es zu übernehmen. Eine Ein-Mann-Invasion, aber er tat es. Warum? Gott gebot ihm es zu tun. Darum. Seht, es sah verrückt aus. An den Ort, von dem dieser Mann weggelaufen war, kommt er nun geradewegs zurück. Das ist der Weg, wo es Leuten, die Gott finden, bestimmt ist, ihn zu sehen. Hier sitzt er. Nach einer Weile bekommt er einen Gedanken. Weißt du, Rebekka erzählte mir, dieser Mensch sei ein Prophet. Ich stelle das sehr in Frage. Ich glaube nicht daran. Ich glaube nicht, dass es in dieser Zeit Propheten gibt. Wenn es so wäre, dann hätte mir mein Priester davon erzählt. Mein Priester ist einer von Gottes Dienern, also hätte er mir ganz bestimmt davon erzählt. Das ist gut, aber seht, niemals zu einer Zeit hat die organisierte Religion in der Welt jemals einen Botschafter Gottes angenommen. Sie taten es nie. Sagte nicht Jesus zu ihnen, ihr blinden Pharisäer, ihr schmückt die Gräber der Propheten und ihr seid es, die sie dorthin gebracht haben? Welchen der Propheten sandte der Vater, den ihr nicht getötet und in das Grab gelegt habt, da er das Kommen des Gerechten verkündigte? Dann finden wir ihn hier wieder dort oben sitzend. Wisst ihr was? Ich hoffe, dieses Drama hört sich nicht lächerlich an, aber ich beginne zu glauben, er sagte, jetzt warte einen Moment. Wenn dieser Kerl mich zufällig hier oben auf diesem Ast sitzen sieht, und er setzte sich nieder, wo sich zwei Äste kreuzten, und saß dort, um es zu überdenken. Das ist ein guter Platz, um sich zu setzen, wo eure Wege und Gottes Wege sich treffen. Das ist ein guter Platz, um es sich durch den Kopf gehen zu lassen. Und ich hoffe, dass jede Person hier, die ihm noch nie begegnet ist und es nicht mit Gewissheit weiß, dass sie vom Geiste Gottes wiedergeboren ist, dass sie heute Abend auf diesem Ast sitzt. Ihr Geschäftsleute, ich hoffe, ihr sitzt dort, wo wir annehmen, Zachäus saß. Oben in dem Maulbeerfeigenbaum mit den Ästen, wo sich zwei Wege treffen, eurer und Gottes. Und er sagte, weißt du, was ich glaube, was ich tun werde? Ich ziehe einfach diese Blätter hier hinein und tarn mich. Er hüllte sich ganz damit ein. Er ließ sich einen kleinen Ausblick übrig, dass er hindurchgucken konnte. Wisst ihr, ein Blatt, ihr zieht es herunter. Und er sagte, ich sehe ihn, wenn er kommt, aber er wird mich niemals sehen. Er wird nie wissen, dass ich dort oben bin. Nach einer Weile, während er dort saß und darüber nachdachte, kommt ein Geräusch um die Ecke herum. Es ist komisch, aber überall, wo Gott ist, dort scheint eine Menge Lärm zu sein. Komisch, aber es ist so. Ihr wisst, Jesaja, als er dort nach Usias Tod in dem Tempel war, hörte er ein Brausen und der ganze Tempel erschütterte. Die Türpfosten bewegten sich von einer Stelle und Engel waren dort, Seraphim, welche Cherubim sind, Entzünder des Opfers, um dem Bußfertigen den Zugang zum Altar zu ermöglichen. Diese gewaltigen Geschöpfe, mehr als Engel, mit ihren Flügeln über ihrem Angesicht und Flügel über ihren Füßen und fliegend mit zwei Flügeln, rufen: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Gott, der Allmächtige. Wenn ein Engel sein heiliges Angesicht verdeckt, um Gott zu begegnen, wie wollen wir ein Glaubensbekenntnis nehmen und damit unser Gesicht verhüllen? Das Blut Jesu Christi ist nötig, um uns zu bedecken. Dann sind wir Söhne, nicht diese Form oder jene Form, sondern das Blut. Gott ist immer Sein einziger Ort, den Menschen zu begegnen und Gemeinschaft mit ihnen zu haben, ist unter dem vergossenen Blut, wo der Lebenskeim. Während des alten Opfers unter dem mosaischen Gesetz brachten sie ein Tier dar. Und als sie die Blutzelle von diesem Tier brachen, dem Lamm betete der Beter an. Aber das Leben, das in dem Tier war, konnte nicht auf den Anbeter zurückkommen, da es das Leben eines Tieres ohne eine Seele war und es konnte nicht auf den Anbeter zurückkommen. Deshalb war es nur ein Versteck. Es war nur ein Ort für eine gewisse Zeit. Aber als die Vene Immanuels gebrochen war, Jesus war weder Jude noch Heide. Seht, das männliche Geschlecht bringt den Samen durch das Hämoglobin hervor. Und die Blutzelle ist von dem Mann. Die Frau und ihr katholischen Leute, nicht um mit euch zu streiten, aber ihr nennt sie Maria, Mutter Gottes. Wie könnte Gott eine Mutter haben? Sie war ein Brutkasten. Ihr sagt, nun die Eizelle kommt von der Frau, aber die Eizelle kam nicht von Maria. Wenn die Eizelle von Maria kommt, dann musste dort eine Sinnesempfindung gewesen sein. Seht, wo ihr Gott hinstellt. Gott bildete beides, Eizelle und Blutzelle. Er war weder Jude noch Heide, er war Gott, nicht weniger. Er war Gott manifestiert im Fleisch. Sagte er nicht, wir lesen in den Schriften, dass Gott in Christus war und versöhnte die Welt mit sich selbst. Er war Immanuel. Er spricht zu mir. Er sagte hier vielmehr in den Schriften, wer kann mich einer Sünde anklagen? Habe ich nicht genau das getan, was über mich geschrieben stand? Durchsucht die Schriften. Ihr denkt, ihr habt ewiges Leben, indem ihr sie durchforscht, und sie sind es, die von mir zeugen. Und wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, dann glaubt mir nicht. Aber wenn ich die Werke tue, wenn ihr auch nicht mir glauben könnt, glaubt den Werken, die ich tue, denn sie bezeugen, wer ich bin. Oh, wie ist der Christ heutzutage doch unzulänglich, was die Vorrechte betrifft, die Gott ihm gegeben hat und die Dinge in der Bibel. Ich würde gern hierüber einen Text nehmen, aber die Zeit wird es nicht erlauben. Er hörte das Geräusch. Er richtete sich auf. Er sagte, nun, das müssen diese heiligen Roller sein, die kommen. Er drückte das Blatt herunter, wartete eine Minute. Nach einer Weile bemerkte er um die Ecke kommen, da muss ein großer, kräftiger Kerl vorne weg gewesen sein. Ich kann ihn sehen, ein hochgewachsener Kerl, groß, aufrechte Schulter, ungefähr 65 Jahre alt, geht einher mit einem Stab in seiner Hand. Das muss der gewesen sein, den wir nennen, er hieß Simon, und man gibt ihm den anderen Namen Petrus, der Glaubensbekenntnis oder kleiner Stein bedeutet. Ungefähr 12 Männer waren um ihn, Leute liefen hinaus, um den Rabbi zu berühren, als er vorbeikam. Ich kann sie sagen hören, rührt den Rabbi nicht an, er ist müde gewesen, er hat die ganze Nacht hindurch gepredigt, die Kraft hat ihn verlassen. Er ist heiser vom Sprechen, rührt unseren Meister nicht an. Er muss nun hinuntergehen. Er braucht jetzt sein Mittagessen. Es ist die Zeit für ihn zu essen. Und bitte rührt ihn nicht an. Würdet ihr bitte beiseite treten und den Rabbi durchlassen? Dort steht er. Und als Zachäus, unser kleiner Geschäftsmann aus Jericho, als er Jesus zum ersten Mal zu sehen bekam, sah er anders aus als irgendein Mann, den er je gesehen hatte. Lasst uns hier einen Einschub machen. Eine Dame mit einem kleinen Baby mag hinausgegangen sein. Zachäus schaute so herüber, um zu sehen, wer es ist. Oh, ich erinnere mich, dass der Arzt neulich bei dem Haus war. Ich stand dort, als der Priester auch dort stand. Der Arzt sagte, das Kind kann nicht leben. Legt es in das Zimmer und schließt alle Türen. Lasst keine Luft herein. Diese fanatische Familie hier hat von diesem falschen Menschen gehört, nennt sich selber ein Prophet von Galiläa, kommt hierhin und bringt dieses Baby. Warum? Das Gesetz der Stadt müsste ihn zu packen bekommen. Ich werde dafür sorgen, wenn wir der Rat uns treffen. Wir werden sehen, ob ein Mann, der einem Fanatiker oder dergleichen nachfolgt, nicht in Gewahrsam genommen werden kann. Er ist geistig von Sinnen. Und ich sehe diesen Mann herauslaufen und sagen, ich habe hier ein sterbendes Kind, Herr. Würdest du erlauben, dass der Prophet es anrührt? Ich glaube, dass er der Prophet Gottes ist. Ich habe ihn in anderen Versammlungen gesehen und ich habe von ihm gehört und ich weiß, nein, es tut mir leid, dort sind so viele. Aber nach einer Weile kommt die kleine Frau ihr Baby haltend heraus und das Baby ist leblos. Lasst es ihn nur berühren, das ist alles, was ich will. Ich glaube ihm. Ich glaube, wenn er mein Baby anrühren wird. Wir können es einfach nicht tun, gnädige Frau. Er, jetzt weit abseits von ihnen, er stoppt seinen Gang. Und nun kann ich Zachäus sehen, wie er sein Blatt zurückzieht und beobachtet. Er sagt, bringt das Baby hierher. Als sie das Baby dorthin brachten, nur ein kleiner Körper dampfend, so heiß, zog er die Decken beiseite, legt seine Finger auf es. Die Mutter steht dort mit ihren hübschen jüdischen Augen und die Tränen laufen ihre Wangen herunter. Und der Vater steht dort mit seinen Händen in der Luft, glaubend, und er legt seine Finger dem Baby auf und das Fieber wich. Und der kleine Kerl sprang aus den Armen der Mutter und ging weiter die Straße hinunter. Zachäus änderte seine Meinung. Da muss irgendetwas Echtes an dem Mann sein, aber ich bin lieber vorsichtig. Ich lasse mein Blatt lieber unten, so wird er mich nicht sehen. Er kommt dort entlang. Ihr könnt niemals wahrhaft auf Jesus Christus blicken und jemals derselbe bleiben. Da ist etwas mit ihm, was ihn von allen anderen Menschen unterscheidet. Wenn du ihn jemals reden hörst, wirst du sein wie der römische Soldat. Niemals sprach ein Mann wie dieser. Der Prophet sprach über irgendetwas. Der Mensch hat immer noch das gleiche Wesen. Wir haben es heute. Der Mensch lobt Gott immer für das, was er getan hat und schaut aus nach dem, was er tun wird und ignoriert, was er gerade tut. Das ist einfach das Wesen des Menschen. Es ist immer dieses Naturell. Aber ein Mensch, der einmal auf Jesus Christus schaut, er wird nie mehr derselbe sein. Er kann ihn geoffenbart sehen. Das ist der Grund, wenn du mit dem Heiligen Geist versiegelt bist. Das Siegel ist auf beiden Seiten des Papiers, beides kommen und gehen. Sie können den Wandel sehen, die Redeweise, das Leben Christi reflektiert in seinem Volk. Das war der Zweck seines Todes, dass die Gemeinde sein Werk fortsetzen könnte. Aber wir haben einen Haufen von allem Möglichen angehäuft. Nun bemerken wir, als er beginnt weiterzugehen, die Straße hinunterzugehen, hebt Zachäus sein Blatt ein wenig höher. Er möchte einen wirklich genauen Blick auf ihn werfen, wenn er vorbeikommt. Jetzt ist er ganz bedeckt, wirklich gut getarnt. Und währenddessen muss er sich so aufrichten, um zu gucken. Jesus kam direkt unter ihm. Gerade als er vorbeikommt, stoppte Jesus, schaute nach oben, sagte, Zachäus, beeil dich, komm vom Baum herunter. Ich muss heute Abend mit dir nach Hause zum Abendessen. Welch ein Unterschied. Er wusste, das war ein Prophet, den Gott, der Herr, erweckt hatte. Nicht nur, dass er wusste, dass er in dem Baum war, er wusste auch seinen Namen. Die Bibel sagt, Gottes Wort ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Schneidet sogar, zertrennt Mark und Bein und ist ein Unterscheider der Gedanken und Absichten des Herzens. Am Anfang war das Wort und das Wort war mit Gott und das Wort war Gott. Und das Wort wurde Fleisch und wandelte unter uns. Und wir erblickten ihn, den einzigen vom Vater gezeugten. Dort war er, das Wort Gottes, geoffenbart diesem Zachäus. Er kommt schnell vom Baum herunter, um Buße zu tun. Zachäus, Geschäftsmann, hier heute Abend, erinnere dich, du kannst dich nicht unter Feigenblättern verbergen. Er weiß ganz genau, wo du sitzt. Er kennt dich, er weiß, wer du bist, er kennt deinen Namen, er weiß, warum du hier bist, er weiß alles über dich. Das ist richtig. Und wir, die wir ihm begegnet sind und ihn kennen und seine Jünger geworden sind, wir wissen, was er ist und was er tut für sein Volk. Wir wissen, dass er derselbe bleibt. Zachäus kommt herunter in einer bußfertigen Haltung. Er sagte, wenn, Herr, wenn ich irgendeinen Menschen übervorteilt habe, werde ich es zurückzahlen. Ich nehme mein Geld, ich werde es den Armen geben. Seht, er hatte bereits diese wertvolle Perle gefunden. Er hatte etwas gefunden, das mehr war als sein Geschäft. Er hatte etwas gefunden, das etwas in allen Menschen versucht, etwas zu erreichen. Aber wenn du das ewige Leben verlierst, was hat dir dann all dein Werk gebracht? Den größten Schatz, den ein Mensch finden kann, ist Befreiung zu finden. Wie ich schon sagte, im Alten Testament, als die Blutzelle von dem Lamm gebrochen wurde, konnte sie nicht zurück auf den Anbeter kommen. Deshalb ging er mit dem gleichen Verlangen zu sündigen hinaus. Aber in diesem Fall, wenn wir durch den Glauben unsere Hände auf die Blutzelle legen, die auf Golgatha gebrochen wurde, weder jüdisch, noch war es die Blutzelle eines Heiden, es war das Blut Gottes. Und als dieses Leben dort herauskam, bringt es das Leben Gottes zurück zu uns, welches ewiges Leben ist. Dort ist das griechische Wort benutzt, Zoe, welches Gottes eigenes Leben bedeutet und genau das Leben, das in Christus war, welcher Gott war. Der Leib war ein Mensch, natürlich, aber Gott, der Schöpfer, der den ersten Menschen schuf, woher kam er, wenn er ihn nicht schuf? Gott, der Schöpfer, ohne die Hilfe von irgendjemand schuf Adam. Gott, der Schöpfer, schuf den Menschen Jesus Christus, seinen Sohn, in dem Mutterleib Marias und er war Immanuel. Und als die Sünde, nicht weil er sterben musste, er opferte es, aber weil die Sünde die Lanze stieß, die sein Herz brach, dann geschah etwas. Das Leben kommt zurück auf den Anbeter und was ist es? Dann haben wir kein Bewusstsein der Sünde mehr, sagt der Schreiber von Hebräer. Das Verlangen zur Sünde ist gegangen. Darum, jetzt sind wir frei. Zachäus, als sie Jesus sahen, wie er Golgatha bestieg, um gekreuzigt zu werden, kein Zweifel aber, dass der Teufel ihn immer anzweifelte. Der Teufel zweifelte ihn an, als er ihn zuallererst sah, als er in die Wüste ging, nachdem der Heilige Geist auf ihn kam. Er sagte, wenn du Gottes Sohn bist, zeig uns ein Wunder. Mache diese Steine zu Brot. Dieser Teufel ist noch nicht gestorben. Zeig mir ein Wunder. Jesus sagte, es steht geschrieben, dass der Mensch nicht vom Brot allein leben soll. Als sie ihn gefangen hatten, dort drüben in dem Hof, die Teufelsgruppe, diese römischen Soldaten, sie fesselten seine Hände nach hinten und schlugen ihn auf den Rücken mit Stäben und der neunschwänzigen Katze. Peitsche aus 9 ledernen Riemen mit je einem Knoten, der Übersetzer, bis um die Weissagung der Propheten zu erfüllen. Denn er wurde verwundet für unsere Übertretungen, zerschlagen um unsere Bosheit willen. Unsere Strafe lag auf ihm und in seinen Wunden sind wir geheilt. Und während er sich krümmte und die Soldaten schnürten einen Lumpen um seinen Kopf und schlugen ihn mit einem Rohr auf den Kopf und sie tauschten ihn untereinander und sagten, wenn du ein Prophet bist, sag uns, wer dich schlug. Wir werden dir glauben. Diese Spötterei und der Speichel der betrunkenen Soldaten auf seinem Gesicht. Der Teufel sagte, das kann nicht Gott sein. Das kann noch nicht einmal ein Prophet sein. Er ist ein Betrüger, nicht wissend, dass die Schrift erfüllt werden musste. Dann, wenn wir ihn nach Golgatha hochgehen sehen, schaut auf ihn. Ich möchte, dass diese Zuhörerschaft eine Vorstellung von ihm bekommt. Lasst uns für einen Moment 1900 Jahre zurückgehen und schenkt mir eure Aufmerksamkeit. Es ist dunkel über Jerusalem. Warum? Die Opfer sind von Jehova nicht angenommen worden. Etwas beginnt zu geschehen. Als das Blut auf dem Altar verbrannt wurde, lehnte es Gott ab. Das rechte Opfer geht die Straße hinauf. Ich kann das Holpern von jemandem hören. Schaut hinab, dort geht das alte, raue Kreuz unter römischer Todesstrafe für einen Menschen, der nichts getan hat. Und ich kann eine kleine Frau vorneweg herauslaufen sehen und sie sagt, was hat er anderes getan, als eure Krankheiten geheilt und die Toten auferweckt? Jemand schlug ihr ins Gesicht und sagte, würdet ihr dieser Frau noch vor eurem Priester glauben? Hinweg mit solch einem Menschen. Schaut auf seinen Mantel. Dort sind auf der Rückseite überall rote Flecken. Als er weiter den Hügel hinaufgeht, werden diese Flecken größer und größer. Nach einer Weile laufen sie alle ineinander über. Da bespritzt ihn etwas. Was ist es? Es ist sein Blut und das Kreuz zieht die Fußspuren des Trägers in die Länge. Ich kann diese Todesbiene heraufkommen sehen, wie sie um ihn herum surrt. Ich hole ihn jetzt. Wenn er ein Prophet gewesen wäre, hätte er dort unten etwas unternommen, als sie ihm ins Gesicht spien. Wenn er ein Prophet wäre, könnte er nicht das tun, was er jetzt tut. Ich weiß, dass ich ihn bekomme. Ihr wisst, jede Biene, jedes Insekt hat einen Stachel in sich und dieser Stachel ist eine üble Sache. Und der Tod hat einen Stachel in sich, aber Gott musste Fleisch werden. Er konnte einen Propheten stechen und ihn ergreifen. Er konnte einen rechtschaffenen Menschen stechen und ihn festhalten. Er stach David und hielt ihn fest. Aber hier ist Gott und er weiß es nicht. Diese Biene steigt aus der Hölle, summt um ihn herum. Ich werde ihn holen. Aber wenn eine Biene jemals ihren Stachel tief genug verankert, zieht es den Stachel aus ihr heraus. Und wenn diese Todesbiene ihren Stachel in einem Menschen wie ich und du verankert, könnte sie es damit schaffen. Aber da war ein vorbereiteter Leib. Doch als sie diesen Stachel in Jehova verankerte, das Fleisch Gottes erschaffen, nicht irgendein geschlechtliches Verlangen, als sie sich in diesem Fleisch verankerte, verlor sie ihren Stachel, also hat sie keinen Stachel mehr. Kein Wunder, dass der große heilige Paulus stehen konnte, als sie dort eine Stätte bauten, um damit seinen Kopf abzuhauen. Er sagte, O Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Doch dank sei Gott, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Ja, oh, wenn ein Mensch dieses einmal ergreifen kann, alles andere ist zweitrangig. Euer Geschäft ist zweitrangig, alles andere. Nein, es hat nicht all das zu viel zu bedeuten. Ihr werdet hier nur für kurze Zeit bleiben, aber das ist zuvorderst. Was nützt es einem Menschen, wenn er gewinnt alles und verliert seine Seele? Zachäus, oh Zachäus, vielleicht ist es nicht Rebekka, die zu Hause betet, aber vielleicht eine Mutter, die es tat, bevor sie starb. Ihre Gebete liegen immer noch auf dem Altar Gottes. Wenn dem so ist, Zachäus, komm heute Abend hervor, hinter diesen maulbeerfeigen Zweigen. Diese Baumkrone von diesem denominationellen Glaubensbekenntnis, an das ihr festhaltet, ohne die Wiedergeburt, dieses etwas, an dem ihr festhaltet und ihr habt niemals irgendeinen Beweis gehabt, dass Gott darinnen war. Er weiß genau, wo ihr sitzt. Warum tut ihr es nicht? Lasst uns für einen Augenblick unsere Häupter neigen. Allmächtiger Gott, der große und gewaltige Jehova, der vom Berg Sinai herniederdonnerte, bis das Volk sogar sagte, lass Moses sprechen und nicht Gott. Oder wir sterben. Sprich heute Abend, unser himmlischer Vater, in Barmherzigkeit und Vergebung zu den Herzen der Leute, die dich nicht kennen. Und lass sie wissen, dass dies die Zeit ist, dass sie verbergen sich vielleicht hinter ihrem Geschäft. Da sind vielleicht viele Geschäftsleute hier, Vater, die dich nicht wirklich kennen. Vielleicht gehören sie zur Gemeinde und wir sagen nichts Schlechtes dagegen. Aber sie waren nie wiedergeboren, sie wissen nicht wirklich, was es ist. Und wir wissen, dass nicht ein Tüttel oder ein Jotter von deinem Wort vergehen wird. Du sagtest, Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort wird nicht vergehen. Und du sagtest, es sei denn, dass ein Mensch aus Wasser und Geist wiedergeboren wird, anders kann er nicht ins Himmelreich kommen. Ich bete, Vater, dass du heute Abend zu ihren Herzen reden wirst, gerade zu dieser Zeit. Lass Männer und Frauen ernsthaft darüber nachdenken, gerade jetzt in diesem Augenblick, im Bewusstsein, dass wir in den abschließenden Stunden leben. Israel in seinem Heimatland, der große Kalender Gottes, es kehrt zurück, hält Ausschau, wo ist der Messias? Wir wissen, als Josef sich seinen Brüdern zu erkennen gab, dass er die Heiden aus den Höfen fortschickte. Seine Frau und die Kinder waren im Palast. Es muss eine Hinwegnahme der Heiden geschehen, dass Israel zur Erkenntnis kommt. Wann wird dort eine Zeit des Jammerns und Schreiens und Weinens kommen? Woher hast du diese Narben bekommen? Er sagte, in den Händen meiner Freunde. Von meinen Freunden habe ich diese Narben in meinen Händen bekommen, in dem Haus, wo er war. Er soll wirklich angenommen werden, wenn er sich wieder Israel zu erkennen gibt. Gott, während die Heiden eine Gelegenheit haben, mögen sie schnell Buße tun und zu dir kommen. Während wir unsere Häupter gebeugt haben, Zachäus, ich bitte dich, einen Augenblick wirklich aufrichtig zu sein und Rebekkas auch. In dieser kleinen, abgehackten Botschaft, wenn da etwas zu deinem Herzen gesprochen hat und du dir sagtest, ich habe nie diese Erfahrung des Heiligen Geistes empfangen, das volle Evangelium, aber ich möchte es gerne haben und ich möchte, dass du im Gebet an mich denkst, Bruder Branham, ich erhebe einfach meine Hand nicht zu dir, aber zu Gott und sage, bete für mich und ich werde das Gebet beschließen, indem ich eurer gedenke. Gott segne dich, Gott segne dich. Dich, Dutzende von Händen. Ihr sprecht, wird das etwas bewirken, Bruder Branham? Gewiss. Warum? Seht ihr, die Wissenschaft sagt euch, dass ihr eigentlich eure Hand nicht erheben könnt. Warum? Die Erdanziehungskraft würde deine Hand unten halten. Aber ihr habt einen Geist des Lebens in euch. Und dieses Leben, das in euch ist, ein anderes Leben kam herzu und sagte, du bist falsch. Und ihr durchbrach die Naturgesetze und erhob diese Hand zum Schöpfer und sagte, gedenke meiner. Er wird es tun. Wenn ihr das wirklich meintet, dann wird er euch bei eurem Wort nehmen. Gott segne dich dort hinten. Jetzt sonst noch jemand, bevor wir schließen, spreche einfach ein paar Worte des Gebetes. Bete nur gleich. Gott segne dich, mein Herr. Gott segne dich. Noch jemand? Es spricht eine Schwester in der Zuhörerschaft, der Übersetzer. Amen. Aus Gnaden. Diese kleine Magd, erweckt durch den Heiligen Geist, zeugt weiter von einer Verheißung. Würdet ihr eure Hand erheben, wenn ihr es noch nicht getan habt und sagen, das ist alles, worum ich euch bitte. Erhebt einfach eure Hand, erkennt euch selber als verkehrt und ihr wünscht Gnade. Das Haus ist offen. Da ist ein Born im Hause Davids geöffnet für Sünde und Unreinheit. Wollt ihr es heute Abend annehmen? Noch jemand, bevor wir nun schließen? Es sind 40 bis 50 Hände im Gebäude erhoben worden. Männer und Frauen, jung und alt, erheben ihre Hände. Gott segne dich, mein Herr. In Ordnung, lasst uns beten. Herr Jesus, ich glaube, dass diese Hände in tiefster Aufrichtigkeit erhoben wurden. Du kennst ihre Absichten. Du kennst ihren Beweggrund, so zu handeln. Und ich bete, himmlischer Vater, dass deine göttliche Gnade auf einen jeden von ihnen ruht. Möge heute Abend ein Wendepunkt sein. Mögen sie herunterkriechen aus dem Baum des selbstgemachten Pharisäertums. Mögen sie vom Baum herunterkriechen vor Jesus Christus hin und sagen, Herr, wenn ich Unrecht getan habe, bin ich bereit, es wieder gut zu machen. Und von diesem kleinen Versammlungsraum heute Abend, Vater, wirst du auch mit ihnen nach Hause gehen und mit ihnen speisen und mit ihnen verbleiben durch das Leben und die Ewigkeit. Willst du dies gewähren, während ich dir mein Gebet in ihrem Namen darbringe? Du sagtest, keiner kann zu mir kommen, es sei denn, dass mein Vater ihn zuerst sieht. Und alle, die der Vater mir gegeben hat, werden zu mir kommen. Du hast das versprochen und nun, Herr Jesus, diese werden dargebracht als Trophäen der Gnade und der Liebe. Sie sind in deinen Händen und niemand kann sie herausreißen. Mit einer ehrlichen Aufrichtigkeit in ihrem Herzen, einem aufrichtigen Bekenntnis, dass sie gefasst haben, dass sie sich von den Wegen der Welt abwenden wollen, hin zu den Wegen Gottes für ihr Leben. Empfange sie, o Herr, ich bitte es, während ich mich für sie verwende, stehen vor deinem großen weißen Thron. Durch Glauben stehen wir dort, schauen auf den Elfenbeinthron Gottes mit einem blutigen Opfer davor liegend, Fürbitte tuend für unser Glaubensbekenntnis. Hilf ihnen, Vater, ich bringe sie dir da als Liebesgeschenke im Namen Jesu Christi. Amen. Amen. Nun, jedermann von euch, die ihr eure Hand erhoben habt, ich möchte euch bitten, etwas für mich zu tun. Ich möchte, dass ihr einige von diesen Predigern hier trefft und erzählt ihnen, dass ihr Christus als euren Heiland angenommen habt und ihr wollt getauft werden und ihr wollt erfüllt werden mit dem Heiligen Geist und Gott wird es euch gewähren. Nun, ich dachte an etwas anderes, aber wir werden keine Zeit haben, weil es schon 5 Minuten bis zu der Zeit ist, dass wir die Städte verlassen sollten. Aber wir schätzen eure Geduld und alle eure Hände, die nach oben gingen. Nun weiß ich einfach nicht mehr, wo sie waren. Sie waren überall. Aber als ihr eure Hände erhoben hattet, gewiss habt ihr es so gemeint. Ihr würdet eure Hände nicht einfach so erheben, wenn ihr es getan habt. Das ist Heuchelei. Eure Hand zu erheben, tut nichts, bis ihr nicht wirklich aufrichtig dabei seid. Und wenn ihr diese Entscheidung getroffen habt und tief in eurem Herzen es auch so meint, dann geht aufrichtig damit weiter. Gott wird euch Ehre zuteil werden lassen. Übrigens, sagt mal, habt ihr jemals gewusst, was Zachäus widerfuhr? Möchtet ihr wissen, was mit ihm geschah? Er wurde Mitglied der Vereinigung der Geschäftsleute des vollen Evangeliums von Jericho. Wollt ihr euch nicht auch anschließen?